So, meine Damen und Herren, jetzt versuche ich, Dieter Stolte zu interviewen. Ist auch eine neue Erfahrung für mich. Ich lege gleich los. Sie haben etwas nur so angedeutet mit dem Kika und Rücktritt. Haben Sie denn damals wirklich überlegt, zurückzutreten? Oder gab es neben dieser Situation Kika, das war ja so, dass Sie überzeugt davon waren und dass gerade die konservative Seite den Kanal nicht wollte, gab es noch andere Situationen, wo Sie sagten, jetzt reicht's?
Also man ist natürlich, wenn man ein politisches Amt ausübt und die Funktion eines Intendanten einer öffentlich-rechtlichen Anstalt ist eben auch durch die Art und Weise, wie er in dieses Amt kommt, es ist auch im weitesten Sinne ein politisches Amt. Es ist kein parteipolitisches Amt, aber es ist ein politisches Amt. Man muss ein politischer Mensch sein, wenn man es wirklich ausfüllen und gestalten will. Und dann ist es nicht überraschend, dass ein Mensch, der in der Politik tätig ist, immer mal wieder Gefühle anfallen, warum tust du dir das an, eigentlich könntest du da und dort zurücktreten. Es wird Sie überraschen, wenn ich Ihnen sage, diese Gefühle waren bei mir außerordentlich selten. Ich wusste immer, am nächsten Tag geht's weiter und du findest schon einen Weg, wie du mit der Sache fertig wirst. Es gab einmal eine sehr konkrete Situation, in der ich für die Gremien erkennbar eine Rücktrittsdrohung, muss man das schon nennen, ausgesprochen habe, die aber nicht von mir vorher überlegt war, sondern aus innerer Erregung geschehen ist, wo ich also, was selten vorkam, meine eigenen Gefühle nicht unter Kontrolle hatte. Da ging es um die Etablierung des Kinderkanals. Und das war die Zeit, in der die Etablierung weiterer Programme, ob das nun Phoenix oder Kinderkanal, Arte war uns ja mehr auf dem Wege des Octroi von Helmut Kohl und Mitterrand zugewachsen. Die politischen Parteien, vor allen Dingen die konservativen Parteien, wollten das nicht. Und wir hatten die rechtliche Legitimation dazu, aber ich brauchte jeweils die Zustimmung des Fernsehrates. Und insbesondere beim Kinderkanal hatte sich eine sehr starke Front aufgebaut. Es ist eigentlich überraschend, dass es die konservative Seite war, aber es war auch die Zeit des Aufbaus des Privatfernsehens und man glaubte, das Privatfernsehen schützen zu müssen. Da gab es schon ein Privatfernsehen und man wollte da vor weiteren Rivalitäten schützen. Das war, so kann Politik denken, so muss ein Intendant nicht denken, darf nicht so denken. Und ich habe den Kinderkanal in den Gremien über Wochen und Monate durch alle Ausschüsse gebracht. Es gab kein Votum der Ausschüsse, weil es keine richtigen Mehrheiten gab. Und es ging also dann in den Fernsehrat und dann in Schwerin in die entscheidende Diskussion, ja oder nein. Und in dieser Diskussion, das war ein bisschen ein langer Vorlauf, in dieser Diskussion habe ich, ja, ich sage nochmal, ich hatte nicht vor, meinen Rücktritt zu erklären. Aber im Schlussplädoyer und aufgrund der vorangegangenen Diskussionsbeiträge, die mich eben angefasst haben, war ich so erregt, dass ich gesagt habe, wenn ich Ihre Zustimmung zu diesem Projekt nicht bekomme, dann kann ich mir nicht vorstellen, auf Dauer noch der richtige Intendant für dieses Haus zu sein. Das war so von mir noch nie gesagt worden. Sie hätten eine Stecknadel fallen hören können. Ich war auch ein bisschen selber erschrocken, als es aus dem Gehege meiner Zähne entrungen war. Aber es gibt so Situationen, wo man durch die Emotionen dann das sagt, was man empfindet und nicht mehr versucht, wie man das noch taktisch einfangen kann. Und der Fernsehrat hat zugestimmt. Der hat nicht riskiert, dass der Intendant zurücktritt. Es hätte ja auch so laufen können, dass ein Mitglied gesagt hätte, ja, kommen Sie mal her, Intendant. Wenn Sie uns so pampig drohend daherkommen, dann reden wir mal über die Frage, wie das aussieht, wenn Sie zurücktritt. Und dann muss ich sagen, wäre es keine Frage gewesen. Ich wäre dabei geblieben. Ich hätte mir keinen Rückzug mehr erlaubt, sondern hätte das Innere, was ich zum Äußersten gekehrt hätte, dabei wäre ich geblieben und das wäre dann kurzfristig die Ende meiner Tätigkeit im ZDF gewesen.
Das war sicherlich einer der Punkte, wo es richtig hoch herging. Da gab es eine Diskussion. Aber nun hatten Sie, ich habe Ihr Buch natürlich sehr interessiert gelesen, weil auch der Alltag heute von mir damit bestimmt wird, man muss in seinen Gremien Mehrheiten finden. Da sind aber nicht nur Parteipolitiker drin, es sind alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen vertreten. Ich zäume das Pferd mal von der anderen Seite auf. Irgendwo muss alles organisiert werden, was der öffentliche rechtliche Rundfunk macht, in der Kontrolle. Die Parteien sind nicht durchgehend negativ gewesen, zudem ein Austarieren von parteipolitischer Macht irgendwo ja auch nötig ist. Ein Haus wie das ZDF darf ja nicht einseitig sein. Wie würden Sie diese Erfahrung, die Sie in den vielen Jahren gemacht haben, charakterisieren? Alltagserfahrung, und vorhin hatten Sie mit dem Kika mal einen Gipfelpunkt der Erregung beschrieben. Wie lief es im Alltag?
Also zunächst mal bin ich davon ausgegangen, dass es drei Organe der Anstalt gibt, Verwaltungsrat, Fernsehrat und der Intendant, und dass geordnetes Handeln durch das Zusammenarbeiten und Zusammenwirken der drei Organe entsteht. Es ist ein großer Irrtum. Der Intendant hat zwar eine außerordentlich starke Stellung von den drei Organen, wie ich glaube sogar die stärkste, weil es eben die Exekutive ist. Er wirkt nach außen, aber er ist nicht der Alleinbestimmer, sondern er ist in seinen Tätigkeiten an und seinen Entscheidungen, seines in bestimmten Feld Personalfragen, seine Sachfragen, die ja häufig wirtschaftlicher Natur sind, ist er an die Zustimmung gebunden. Und die muss er respektieren. Und muss auch diesen Respekt darin zum Ausdruck bringen, in welcher Weise er mit seinen Gremien umgeht. Er selber darf aber auch konsequent seine Ziele verfolgen. Und ich muss sagen, meine Erfahrung war, da kommt so ein Stückchen sozusagen des, ich will nicht sagen des Philosophen, aber des philosophischen Hausgebrauchs zum Ausdruck. Ich war der Meinung, wenn ich meinen Gremien etwas sachlich erkläre, unemotional, sachlich erkläre, begründe, warum diese oder jene Entscheidung für die Anstalt notwendig ist, dass es mir gelingen müsse, jeden davon zu überzeugen, denn es sei undenkbar, dass jemand bewusst gegen die Interessen der Anstalt verstößt. Das ist meistens aufgegangen, nicht zuletzt auch deswegen, weil ich auf diese Weise immer wieder auch andere Mitglieder des Fernsehrats und Verwaltungsrats mobilisiert habe, die diese Position anerkannt haben. Und es war auch eine Glücksfrage. Ich hatte in den 20 Jahren meiner Tätigkeit in den Organen außerordentlich faire, für die Position des Intendanten verständnisvolle Partner, Bernhard Vogel, Johannes Rau, in später Zeit auch Kurt Beck, mit denen man die Dinge, die zu bereden waren, besprochen hat, und dann waren sie auch leichter umzusetzen.
Sie kommen ja als Intendant sicherlich, sind häufiger in Grenzregionen gekommen, wo es schwierig wurde bei Entscheidungen. Gab es oft den Punkt, wo Sie das Gefühl hatten, jetzt sind Sie an einer roten Linie, über diese Grenze gehe ich nicht mehr? Das bezieht sich nicht nur auf die Gremien, nicht, sondern generell auf Entscheidungen, auch personalpolitischer, die man zu treffen
hat. Also Herr Billert, wenn man lange in dem Geschäft tätig ist, auch in dem Umgang mit Politikern, die Sie kontrollieren, auch im Spitzenamt, auch die, die ich eben so bewusst ostentativ hervorgehoben habe. Man lernt bald, dass jeder Jäger auch ein Gejagter ist. Dass jeder Jäger auch ein Gejagter ist. Man lernt, dass der, der einen kontrolliert, selbst jemand ist, der auch seinerseits wieder von einer höheren Macht kontrolliert wird. Könnte man jetzt fragen, wer ist die höhere Macht? Wenn man das erkennt, dass die auch in einer Bredouille sind, dann ist man immer klug beraten, dass man mal darüber spricht, nicht nur wie kommt man selbst aus der Bredouille, sondern wie schafft man eine Konstellation, in der, mit denen man eigentlich zusammenwirken will, aus der Bredouille, in der er durch dein Handeln gekommen ist, herauskommt. Und das wird häufig übersehen. Es ist manchmal eine zu egozentrische Haltung, wenn Sie so wollen, auch ein zu egozentrisches Weltbild, das von Intendanten ausgeht. Das habe ich versucht zu vermeiden.
Heute Abend ist ja eine Feier.
Frau Rau hat als Erste geklatscht, die weiß, von was ich gesprochen habe. Ja. Nicht von den einzelnen Fällen, aber von meiner Grundeinstellung zu dem.
Ja, Sie haben lange Jahre mit Johannes Rau zusammengearbeitet im Verwaltungsrat und auch mit Helmut Kohl. Beginnen wir mit Johannes Rau.
Das ist einfacher, ja.
Beschreiben Sie uns das mal, wie das lief im Alltag, in welchem Stil, ging es auch um Programm und anderes. Wie waren die Diskussionen?
Also mit Johannes Rau, und das habe ich ja eben schon gesagt, und Bernhard Vogel, war das eine außerordentlich angenehme Zusammenarbeit. Warum angenehm? Sie haben das Amt des Intendanten respektiert. Sie haben nicht, sie sind nicht davon ausgegangen, dass da irgendein Knecht oder Büttel ist, nicht wahr, den sie nun beauftragen könnten, dieses oder jenes zu tun, sondern da war jederzeit die Gewissheit da, man wird in der Wahrnehmung des Amtes ernst genommen. Freilich wurde umgekehrt das Gleiche erwartet, aber damit hatte ich keine Schwierigkeiten. Wir haben alle Probleme, die es gab, in der Ebene des Verwaltungsrates, auch mal in der parteipolitischen Ebene, vorher besprochen und haben dabei sozusagen festgestellt, wo liegen die Gemeinsamkeiten, wo gibt's die Übereinstimmungen und wo ist das nicht. Mit Helmut Kohl war das schwieriger. Helmut Kohl hatte erstens ein grundsätzliches anderes Verständnis zur Aufgabe von Journalisten. Er hat Journalisten nicht als diejenigen Partner gesehen, mit denen er seine Gedanken in die Gesellschaft transportieren könnte. Er hat auch die Kritik, die er dort erfahren hat, nicht als etwas Hilfreiches gesehen, sondern hat es immer etwas als etwas Gegnerisches gesehen. Und Kritik war im Übrigen identisch mit links. Das waren also die, na, ich will es nicht weiter ausführen. Das hat sich natürlich auch auf meine Tätigkeit, ich war für ihn nicht der ausübende Journalist, aber ich war sozusagen als Intendant derjenige, der einer Anstalt mit mehreren hundert Journalisten vorstand. Ich glaube nicht, dass er es war immer schwierig mit ihm, weil er nicht fragte, wie geht es, wo stecken Ihre Probleme, sondern es ging immer darum, was er wollte und wo er gerade ein Problem zu lösen hatte. Und das war dann schwierig, weil es meistens nicht zu lösen war, jedenfalls nicht auf die Schnelligkeit, wie er sich das vorstellt. Ich will mal ein Banales nennen, nicht, dass er mich dann anrufen sagt, aufgrund einer Situation, also Herr Stolte, ich brauche jetzt mal 60 Minuten, ich muss mal dem Volk erklären, wie die Dinge richtig liegen. Das ist ja im Ansatz ganz richtig. Auch Frau Merkel bekommt ja das heute angeraten. Sie soll dem Volk mal erklären, wie die Dinge richtig liegen. Aber 60 Minuten ist ja im Programmformat, das gibt's nicht. Es gibt kein 60-Minuten-Format, schon gar nicht einer einzelnen Persönlichkeit. Zumal dann zu Recht dahinter dann der Gedanke steht, gewährst du dieser einzelnen Persönlichkeit, selbst wenn sie das Verfassungsamt Bundeskanzler ausübt, gewährst du das dann auch dem Führer der Opposition oder einer anderen herausragenden Persönlichkeit? Solche differenzierten Betrachtungen, ich sage in einem relativ harmlosen Fall, haben bei Helmut Kohl Unverständnis ausgelöst, Widerspruch ausgelöst. Und so hatte ich sehr bald, das hat mir Bernhard Vogel, ich hoffe, ich darf das erzählen, hatte ich bei Helmut Kohl bald das Etikett weg, der da auf dem Lerchenberg, der ist ja schwierig. Ich sei ein schwieriger Mann. Ich habe mich nicht als schwieriger Mann empfunden. Ich habe mich empfunden als jemand, der sein Amt ausübt, der seine Unabhängigkeit im Rahmen der Unabhängigkeiten und Gesetzlichkeiten, die auch anderen haben, für sich und für seine Mitarbeiter zu wahren suchte. Gut, es gab dann auch noch andere Krambolagen, die werden in dem Buch beschrieben, aber so, dass ich hoffe, dass er nicht aus der Haut fahren muss.
Eins habe ich entdeckt, das hat mich auch an mein erstes Interview mit Helmut Kohl erinnert, mit Klaus Bresser damals, was nun, als er mir an das Sakko fasste und sagte, hat dir der Intendant einen schönen Anzug gekauft? Ja. Und ja. Er wollte gleich wissen, wie viel ich verdiene. Und das tauchte auch auf. Er war immer hochinteressiert daran. Er hielt uns für überausgestattet. Gell?
Ja, er hat, interessanterweise ist das eine Eigenschaft, die er mit einem anderen Bundeskanzler teilte, nämlich mit Helmut Schmidt. Helmut Schmidt und Helmut Kohl fanden es immer als ein Ärgernis, nicht nur wie viel Sparkassendirektoren Geld verdienen, sondern wie viel Geld auch ein Intendant oder Programmdirektor oder Chefredakteur verdient. Sofern sie in den Gremien mitwirkten, bekamen sie ja das durch Vorlagen zur Kenntnis und haben dann festgestellt, dass der Betreffende, das galt für den Intendanten allemal, mehr verdiente, in seiner Meinung kriegte, nicht verdiente, als er bekommen hat. Ich erzähle eine kleine Geschichte, die auch im Buch ist, die eigentlich schnurrig ist, ihn aber auch charakterisiert. Ich komme zu einer Einladung des Bundeskanzlers, einem Gartenfest. Er stand mit einer Reihe von ARD-Kollegen, ich erinnere mich noch genau, Herrn Nowotny und Herrn Luke zusammen, und ich trete dazu und sagt, ach, da kommt ja der Intendant des ZDF. Der hat ein Bombenleben. Morgens früh um 11 Uhr Champagner und Kaviar. Nun hatte ich das schon zwei oder dreimal gehört. Zwei oder dreimal auch überhört. Ja? Also erstens deswegen, weil ich beides gar nicht so gerne trank und aß. Ich habe lieber Jungen ein Rheingau-Riesling getrunken oder eine gute Bulette, wie alte ZDF-Mitarbeiter wissen. Aber das andere war gar nicht so mein Stil und mein Geschmack. Und vielleicht lag es an der Situation, ich war an dem Tag vielleicht schlecht drauf oder sie hatte da nichts mit Kohl zu tun. Ich erwiderte jedenfalls zu ihm, Herr Bundeskanzler, wenn das so ein schönes Leben ist, bei den Mehrheitsverhältnissen im ZDF-Fernsehrat hätten Sie auch Intendant des ZDF werden können. Das war natürlich das Ende. Er drehte sich brüsk rum. Er foppte gerne, aber er foppte nur andere. Zurückfoppen war nicht vorgesehen, war nicht erlaubt. Und dann war ich für den Rest des Abends sozusagen displaced person. Ich war nicht mehr gesehen. Hat sich nicht mehr um mich gekümmert. Na gut. Das kann man ertragen. Es gab schwierigere Situationen, wo es schon die von den Folgen her anders war. Aber man muss auch ein positives Bild sagen, dass das ZDF hier im Hauptstadtstudio sitzt, hier unter den Linden. Es gibt keine bessere Adresse, dass uns Thomas Baumann, der hier sitzt, dieses schöne Haus hier bauen konnte, verdanken wir letztlich Helmut Kohl. Als ich hörte, dieses Gebäude, das war ja das alte Konturhaus von Hugenberg, dass man das über die Treuhand bekommen könnte, bin ich zu Helmut Kohl, von dem ich, wie er selber immer die Vorstellung hatte, dass er die Kompetenz hat, also die sozusagen die Überkompetenz von allem, habe gesagt, Herr Bundeskanzler, ich möchte gerne diese Immobilie haben. Ja, für was denn? Dann habe ich ihm das erzählt und dann sagt er, ja, das finde ich eine tolle Idee. Das nationale zweite deutsche Fernsehen, das hier im Zollernhof, hier unter den Ländern, ist eine große Sache. Schreiben Sie mir das auf zwei Seiten auf. Da ich das Verfahren kannte, hatte ich die zwei Seiten schon dabei. Er hat sie durchgelesen, er war zufrieden, hat seinen Schwarzstift draufgeschrieben und hat draufgeschrieben, Theo machen. Theo war damals der Bundesminister der Finanzen. Dass das so nicht ging, war das eine, denn das Ganze hatte zwar was mit Geld zu tun, aber das andere war, dass inzwischen diese Immobilie längst im Besitz der Treuhand war, ist das andere. Aber trotzdem diesen Anstoß, dann haben also Beamte des Bundes, Herr Bötscher erinnere ich mich, der erfahren war, ein erfahrener Haushälter war, haben andere geholfen aus dem konservativen Bereich, damals regierenden konservativen Bereich, dass wir das bekommen haben. Ich sage Ihnen ganz klar und deutlich, wir haben es nicht billiger gekriegt. Überhaupt nicht. Es war ein teures Objekt. Ich hatte damals Angst, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Rau, der ja, wie Sie bekannt, zu dem Zeitpunkt nicht für den Platz Berlin als Bundeshauptstadt war, würde mir dieses im Verwaltungsrat sozusagen aus der Hand schlagen. Ich war was erstaunt, als es auf dem Tisch lag, sagte Rau, ja, das ist richtig, Herr Intendant. Eine teure Lage ist immer die beste Lage und ist wertbeständig. Kaufen Sie das. Ja? So einfach war es dann auch wiederum nicht, aber wir haben es gekauft. Ich habe die Unterstützung bekommen und wir sind hier unter den Linden. Also das sind so unterschiedliche Erfahrungen. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet.
Ja, ja, also wir bleiben noch mal kurz bei Berlin. Wenn man Ihr Buch aufmerksam liest, Sie hatten dieses Engagement für die Hauptstadt. Aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, meine erste Berufsstation war in West-Berlin als Reporter. Eberhard Diepgen war damals der regierende Bürgermeister, der König von West-Berlin. Und traf Sie am Flughafen und Sie sagten dann zu mir nicht irgendwas, was ich berichten sollte, sondern denken Sie immer an Berlin. Ja, das ist mir wichtig. Ja. Ja, ich wusste gar nicht, dass Sie mich überhaupt kannten in der Zeit. Ja. Und Berlin hat Sie immer beschäftigt.
Ja, Berlin hat mich beschäftigt aus einer Reihe von Gründen. Der erste Grund ist der, dass ich durch die Ereignisse, die sich in der Zeit ab 1933, ich bin Jahrgang 34, abspielten, berufsbedingt durch meinen Vater nach Berlin gekommen bin. Mein Vater war in einem Mineralölkonzern tätig und der hatte hier seinen Sitz in der Mohrenstraße, und zwar in dem Gebäude, wo heute der Bundesminister der Justiz sitzt. Und so bin ich als Kind nach Berlin gekommen. Ich bin hier in Berlin eingeschult worden. Habe erst in der Paulsstraße gewohnt, das ist, und zwar in dem oberen Stück, das auf das Schloss Bellevue hinführt, und dann in Berlin-Charlottenburg. Ich habe die ersten Bombenangriffe, Terrorangriffe in Berlin miterlebt, das infame Zusammenspiel von Sprengbomben und Phosphorbomben, die abgeworfen wurden. Das eine machten die Amerikaner, das andere machten die Engländer. Und man war immer in der Angst, ob man nun im Keller erschlagen wird oder im Keller erstickt. Und wir hatten Phosphorbomben, ehe wir erstickt sind wir aus dem Keller raus und haben dann vor dem Haus gestanden, während um uns Bomben weiterfielen, und haben miterlebt, dass durch den Phosphor dieses Haus abbrannte wie eine Fackel. Also Hollywood hätte das nicht eindrucksvoller inszenieren können. Und dann hat mich mein Weg über mehrere Stationen, das war halt ein deutsches Leben oder deutsches Schicksal, schlussendlich auch als Zwangsevakuierter nach Osten, nach Thüringen geführt, und zwar nach Gößnitz. Das ist in Ostthüringen. Das ist so die ärmste Gegend, die man sich vorstellen kann, auch landschaftlich die uninteressanteste und ödeste Gegend. Und da hat man uns ausgeladen aus Waggons, nicht etwa aus Personenzügen, sondern man ist in Waggons eingeladen worden und wurde dann wieder ausgeladen. So, und dann standen wir da wurden dann zugewiesen bei einer Familie. Dann war der Krieg aus und die Amerikaner da. Da waren wir alle ganz glücklich. Und dann wurde Ostthüringen und andere Teile, Mecklenburg-Vorpommern etc., gegen Berlin eingetauscht. Auf einmal waren wir in der Ostzone und das andere Berlin war eine Vier-Sektoren-Stadt. Das hat mich geprägt. Ich habe 6 oder 7 Jahre, also jedenfalls von 1944 bis 1953, am 13. Januar 1953 sind wir dann geflohen, nachdem mein Vater eine Zwischenstation noch in Bautzen machen musste, bei der Stasi, wo er eingesperrt war, sind wir hier gelandet, waren im Marienfelde, im Notaufnahmelager. Damals sind da 30.000, 40.000 Menschen reingegangen. Und mich hat durch diesen Lebensweg das Schicksal dieser Stadt, hier muss man vorausgehen, wenn man in der SBZ gelebt hat, hat man den Rias gehört. Der Rias war die Stimme der Freiheit. War nicht nur die Stimme der Freiheit, der Rias war die Stimme der Hoffnung für viele Menschen. Wenn Bundestagsübertragungen gehalten wurden und Carlo Schmidt oder Kurt Georg Kiesinger oder Konrad Adenauer oder Erich Ollenheuer Schumacher, wir haben das alle gehört, wir sollten das nicht hören, wir haben es aber trotzdem gemacht. Und daraus hat sich lebensgeschichtlich eine enge Bindung an Berlin ergeben, dass ich gesagt, Berlin ist die Stadt, die wir alle unterstützen müssen in der Zeit des Kalten Krieges. Das ZDF ist eine Anstalt, die Möglichkeiten hat, nicht nur politisch, sondern auch im unternehmerischen Bereich das zu tun, durch Aufträge, Film und Fernsehen, die wir hierhin vergeben haben. Und dass ich dann eines Tages vom ZDF nochmal nach Berlin komme, war sehr banal, als Intendant aufhörte, im Übrigen in Übereinstimmung mit meiner Frau. Musste da niemand überredet werden, jedenfalls musste ich überredet werden, nicht aufzuhören, war
die Entscheidung, in Mainz bleiben wir nicht. Warum? Ich wollte mich nicht der Situation aussetzen, auf dem Acker weiterzulaufen, auf dem ich 20 Jahre lang die Furchen gezogen habe. Das hätte meine Seele nicht gut getan. Ich hätte weder meine Fußspuren sehen wollen, noch die Fußspuren meines Nachfolgers, wer immer das gewesen ist, die auf einmal in meinen Fußspuren herumtreten. Da habe ich gesagt, umdrehen, weggehen. Und das hat geklappt. Die Entscheidung war, wo gehst du hin? Habe ich zu meiner Frau gesagt, dorthin, wo ich noch gebraucht werde. Wer mir ein Angebot macht, wo er mich beschäftigt, sinnvoll beschäftigt, da gehe ich hin. Das Erste, was ich, muss ich auch sagen noch, weil das habe ich nicht geschrieben. Das, was ich werden wollte, war eigentlich Präsident des Goethe-Instituts. Das hat mir der Bundesaußenminister Joschka Fischer kaputt gemacht. Er hat es kaputt gemacht, mit der war damals die mittelgebende Stelle. Er hat es kaputt gemacht mit der Begründung, der Stolte ist zu konservativ. Fischer hat sich nicht geschämt, aufgrund seiner Vita, in Beachtung meiner Vita, nach 40-jähriger Tätigkeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nach 20-jähriger Tätigkeit, wir kannten uns als Intendant, den Gremien des Goethe-Instituts zu sagen, der Stolte ist zu konservativ. Ich gebe meine Stimme nicht, die ich geben muss in der Mittelgegenzeichnung, wenn ihr den wählt. Gut, und dann bekam ich ein Angebot von Axel Springer, Herausgeber von Welt und Morgenpost. Habe ich gedacht, klasse. Du weißt zwar nicht ganz genau, was ein Herausgeber macht und was er kann und darf. Es war dann nicht allzu viel, ja, muss ich auch gestehen. Aber es hat Spaß gemacht. Ich habe gelernt, wie eine Zeitung entsteht. Und ich habe, Herr Fuhr sitzt ja dabei, der war damals Feuilletonchef. Ich habe in der einen oder anderen, ich habe wenig dazu gesagt, jedenfalls in der ersten Zeit, das erste Jahr, den Mund gehalten, zugehört und wenn ich was bemerkt habe, wo ich der Meinung war, das ist ein Fehler, bin ich zu dem Betreffenden hingegangen. Wenn ich eine Anregung hatte, bin ich zu dem Betreffenden hingegangen. Ich habe die Zeitung, wie man so schön sagt, am Galgen abgenommen und eifrig nach Druckfehlern durchsucht und habe das dem jeweiligen Redakteur gemacht. Und ich muss sagen, im zweiten oder dritten Jahr war die Zusammenarbeit zwischen der Redaktion und mir, so habe ich sie empfunden, außerordentlich gut. Und ich habe sogar zum Schluss das Gefühl gehabt, dass einige der Mitarbeiter aus der Zeitung es gerne gesehen hätten, wenn ich noch ein weiteres Jahr geblieben wäre. Die Verlagsleitung hatte sich anders entschieden.
Ja, jetzt haben Sie auf einen Streich viele meiner Fragen schon abgeräumt. Ja. So wie wir Sie kennen. Am Ende möchte ich vielleicht, dass Sie noch was Aufmunterndes für das jetzige ZDF sagen. Sie haben ja in Ihrer Zeit haben Sie ja schon Herrn Thoma erlebt, der das Ende des öffentlich-rechtlichen Fernsehens verkündet hat. Im Augenblick wird ständig auch das Ende des Fernsehens verkündet, obwohl die Sehdauer ja immer weiter steigt. Die Zeitungen haben Probleme. Wagen Sie mal einen Ausblick, wie wird es weitergehen in der Medienlandschaft, vor allem beim Fernsehen?
Ja, also um dazu Thoma das ist etwas zu sagen, das ist ja auch ein Profi auf seinem Geschäft, aber er ist ein typischer Wiener Schmäher, ja, Hämer und Schmäher.
Das habe ich auch gesagt, um Sie in Fahrt zu bringen.
Ja, ja. Mit dem habe ich meine Probleme gehabt. Ich war seiner Art der Diskussion nicht gewachsen. Der war an einer ernsthaften Diskussion nicht interessiert, sondern der hatte eine außerordentlich große Begabung, wie das bei Wienern häufig ist, ja, dass das Publikum durch so Bemerkungen, ich war, das ZDF ist der Rheumadeckensender, das ZDF ist der Kokidenzsender, um damit zu charakterisieren, dass die älteren Menschen bei uns bevorzugt das anschauen. Das waren so seine Kniffe, wie er das machte. Ich sage aber nochmal, dass das ein Profi ist, dass das die zentrale Figur für den Aufbau des Fernsehens war, ist unbestritten. Wie wird es mit dem Fernsehen weitergehen? Also Herr Bellot, mir ist bewusst, Sie haben dieses Amt in einer schweren Zeit übernommen. Verglichen, ich hatte, jedes Zeit hat ihre Schwierigkeiten gehabt, aber bei Ihnen in Ihrem Amt und zu Ihrer Zeit bündeln sich mehrere Schwierigkeiten. Welche sind das? Fernsehen war immer technologiebetrieben, technikgetrieben. Das bekommt nunmehr eine rasante Fahrt. Und zwar eine rasante Fahrt, in der auf einmal mehrere Plattformen der Fernsehvermittlung tätig werden, von denen man nicht mehr so genau weiß, muss man sie als Teil einer zu gründenden oder verhandelnden Senderfamilie, muss man sich der auch zuwidmen oder lässt man sie lieber mal links liegen? Ist auch eine Geldfrage. Aber sie sich in diese Technologiezusammenhänge einzudenken, ist ja nicht nur eine Sache, dass ich sage, ich überlasse das meinem Direktor. Nein, das ist zentrale Verantwortung des Intendanten. Das Zweite ist, sind die Finanzen. Die Finanzen, die schwieriger geworden sind, weil insgesamt Finanzierung von öffentlichen Aufgaben schwieriger geworden ist. Und das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist ein Teil von öffentlichen Aufgaben. Das wird schwieriger. Wir haben zwar die ungeheure Unterstützung, oder Sie haben auch weiterhin, so hoffe ich jedenfalls, die ungeheure Unterstützung des Bundesverfassungsgerichts. Aber man weiß nicht, wie lange sich der Bürger noch bereit ist, freiwillig und nicht nur auf dem Klagewege sich dem zu entziehen, freiwillig bereit ist, den finanziellen Obolus zu leisten. Dass da jetzt eine andere Form der Gebührenabführung zustande gekommen ist, das ist beiseite, das erleichtert das Problem nicht, erschwert das Problem nicht. Die Frage ist, bleibt eine genügend große Mehrheit der öffentlich-rechtlichen Zuschauer dabei, dass sie sagen, ja, das ist ein Programm, das zu unserem Lebensunterhalt unverzichtbar ist. Das wird die Frage sein. Und das Dritte ist das Programm. Zu guter Letzt wird die Schlacht im Programm geschlagen. Und da sind Sie auch in einer Zwickmühle. Einerseits müssen Sie dem öffentlichen und sollen Sie dem öffentlichen Gedanken, die rechtlichen Gedanken treu bleiben. Und ich gehe mal davon aus, wollen das auch sozusagen aus Ihrem eigenen inneren Überzeugung und Glauben heraus. Und das führt dann zu Sendungen, die auf jeden Fall Minderheitencharakter haben oder die Sie dann im Wettbewerb zu später Stunde platzieren müssen. Zu später Stunde heißt alles nach 23 Uhr. Ich will Sie nicht aufzählen, will Sie da nicht martern, ja, mit den Sendungen, Sie kennen sie selber. Und auf der anderen Seite müssen Sie mehrheitsfähig bleiben. Sie müssen weiterhin ein Programm machen, das die Mehrheit der Zuschauer sich anschaut. Das wird Sie mich dann mit der neuen Sendung Brecht als Nachfolge des philosophischen Quartetts das werden Sie nicht erreichen. Es bleiben die alten Elemente, das ist Fußball, Fußball, nochmal Fußball, alter Spruch von Thoma. Dem haben Sie und Ihr Vorgänger Markus Schächter ja bereits mit einem Champions-League-Vertrag sozusagen den Weg geebnet. Das wird Ihnen sozusagen viel Luft unter die Flügel bringen, damit Sie und mein Vorgänger kein schlechtes Gewissen bekommen. Ich hätte es genauso entschieden. Es wäre mir schwer gefallen, aber ich hätte es genauso entschieden, weil ich gewusst hätte, was das Ende von allem gewesen wäre. Nämlich, dass sie an so und so vielen Tagen in der Woche sozusagen nicht vom Boden hochgekommen wären. Und sie müssen weiterhin große Unterhaltungsshows generieren. Die werden nicht mehr das Lagerfeuer sein, an der sich die Familie wärmt. Und sie werden Fernsehfilme, hoffentlich viele, am vergangenen Montag lief so ein solcher, Fernsehfilme, also das über das Schicksal eigentlich mehr der Polizisten, des jungen getöteten Jakob von Metzler. Es war ja die Perspektive der Polizisten, wo auf einmal in der Öffentlichkeit diejenigen zu Tätern wurden und nicht das Opfer. Dass sie viele Fernsehfilme, Fernsehproduktionen auch machen, die weiterhin wichtig sind, die neugierig machen, die aufrütteln, die auf diese Weise zeigen, dass hier etwas behandelt wird, an Thematik behandelt wird, was an anderer Stelle nicht behandelt wird und was eben zur Grundversorgung, ich habe das vorhin gesagt, als Grundlebensmittel der Gesellschaft weiterhin gebraucht wird. Diese drei Felder möglich, dann kommt noch die Politik, ja. Die kommt auch noch dazu. Da haben Sie es ein bisschen leichter. Sie werden aus einer Betrachtung auch nicht herauskommen, dass Sie Ihr Spitzenmanagement der Direktoren mit einer gewissen Ausgewogenheit der Meinungen zusammensetzen. Das ist nicht identisch mit parteipolitischer Ausgewogenheit, aber dass Sie das mit einer meinungsmäßigen Ausgewogenheit so zusammenbringen, dass der Grundauftrag, ein Programm zu machen, das auch die Unabhängigkeit und Ausgewogenheit im Programm zum Ausdruck bringt, dass Ihnen das gelingt. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei.
Vielen Dank. Das nehme ich jetzt so mit. Lieber Herr Stolte, vielen Dank für das Gespräch. Sie stehen noch zur Verfügung, nehme ich an, für Einzelgespräche und zum Signieren von Büchern, wenn gewünscht. Lesen Sie bitte alle die Bücher. Ich hab's schon gelesen. Ja, Sie auch schon, Herr Vogel, aber viele andere noch nicht. Und dann suchen Sie Diskussion mit dem Autor, der freut sich darüber, glaube ich, von Fall zu Fall. Also vielen Dank und noch einen schönen Tag.